Im Jahr 2020 und 2021 haben wir gar nicht eine solche Übersterblichkeit aufgrund der Erkrankung erlebt. Wir haben es dann in der Welle der Impfungen beobachten dürfen, dass also gerade, also das kann ich in den Krankenhausdaten sehr gut sehen, im ersten Monat der Impfung, wo die Pflege gerade eben da waren, vermehrt Pflegefälle in den Krankenhäusern waren und dort verstarben.
Auch die Studienlage in Bezug auf die Gefährlichkeit der Impfstoffe, die ist ja eindeutig, ne? Und das heißt, die wussten genau, was sie tun. Die Politiker, die Verantwortlichen wussten genau, was sie tun. Die Impfstoffhersteller wussten genau, wie schädlich das ist. Die hatten Studien dazu, die sie halt teilweise nicht veröffentlicht haben. Also sie haben das alles genau gewusst, was da passiert. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf den lieben Tom. Herzlich willkommen, Tom.
Hallo Matthias, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Ja, du bist Datenanalyst, Buchautor, und Informatiker oder Programmierer, also auf jeden Fall jemand, der sich sehr intensiv mit dem Thema Daten, Analysen und wahrscheinlich auch KI-Technik beschäftigt hat. Und vielleicht kannst du einfach mal kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist. Und du hast ja auch deine Analysen auch öffentlich gemacht, ne? Und das waren halt andere Analysen als das, was uns so damals verkauft wurde. Vielleicht kannst du uns da einfach mal ein bisschen reinholen, wie das war für dich.
Also programmiert habe ich schon seit 1983.
Aber das ist lange.
Da gab es ja die ersten Computer, wo man dann mit Basic, das war so eine damalige Computersprache, vielleicht kennt das auch noch der ein oder andere etwas ältere Jahrgang, zu dem ich mich ja mittlerweile auch schon fast zählen darf. Und da ging das eigentlich los. Und dieses Programmieren hat mich damals derartig fasziniert, dass ich das fortgeführt habe. Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen im Leben parallel gemacht, aber die Programmierung war eigentlich eine Leidenschaft. Und als es dann so richtig losging, das war so Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre, wurden die Projekte auch immer interessanter und größer. Da kam das Internet dazu. Und dann habe ich angefangen, eben Lösungen im Internet zu programmieren. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Naja, und da hatte ich natürlich aufgrund meiner vielen Tätigkeiten und Jobs, hatte ich natürlich unheimliche Erfahrungen mit großen Datenmengen. Ich wusste natürlich genau, wie man damit umgehen kann, wie man Daten so visualisiert oder überhaupt verfügbar und sichtbar macht, dass man damit was anfangen kann. Naja, und dann ging ja diese Sache los, die ja jetzt im Großen und Ganzen erstmal abgeschlossen scheint, Corona.
An dieser Stelle eine kleine Unterbrechung. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit 5 Sternen bewertest. Vielen, vielen Dank.
Und in dieser Zeit bin ich von meinem Bruder angesprochen worden. Der hatte einige Gerichtsverfahren, der ist Rechtsanwalt. Mhm. Und da sollten dann Restaurants und Läden und alles Mögliche schließen. Und die kamen dann bei ihm und haben gesagt, Mensch, das kann ja alles nicht wahr sein. Sowas gab es ja noch nie, dass man hier irgendwie Läden schließt. Und solche Maßnahmen sind ja völlig unverhältnismäßig. Dann hat er geklagt und hat immer die Antwort gekriegt, die Intensivstationen seien überlastet. Und so begann das, dass meine Frau, die übrigens auch Programmiererin ist und auch Mitautorin, also wir sind beide Autoren von 2 Büchern über dieses gesamte Corona-Thema, über den Komplex. Und so kam es, dass wir eben angefangen haben, auf Veranlassung meines Bruders Zahlen der Krankenhäuser uns zu besorgen und dann durchzusehen. Und wir haben relativ schnell dann in 2020 gemerkt, hier gibt es einen Riss in der Matrix. Ja, also man konnte also relativ klar und schnell feststellen, dass das, was erzählt wurde öffentlich, nichts zu tun hatte mit den tatsächlichen Belegungen in den Krankenhäusern, und dadurch wurden wir dann so ein bisschen wacher. Das ist so wie so ein nasser Waschlappen im Gesicht am Anfang, aber andererseits ist es auch natürlich eine Freude, eine kleine oder diebische Freude, dass man den Erzählungen, dass man das sehen kann, dass man diesen Riss in der Matrix sehen kann. Also das ist schon was Besonderes, und das haben wir auch dann fortgeführt und sind immer tiefer reingegangen. Und heute würde ich sagen, gehöre ich zu denjenigen, die meisten Informationen haben über dieses Corona-Geschehen, weil ich ganz viele amtliche deutsche Daten gesammelt habe. Also alles, was in Deutschland passiert ist, da dürfte es sehr schwierig sein, mir dort so eine Art von Kontra zu bieten, dass man sagen könnte, das war alles nötig. Erstens, das war es nämlich nicht. Zweitens, die Impfung ist sicher und wirksam. Das war sie nämlich nicht. Und wir haben alles gut gemacht. Das war es nicht. Und wir haben Menschenleben gerettet. Und das ist auch nicht der Fall. Also das kann man jetzt als Rückschau sagen. Und man kann natürlich auch noch dann viele gesellschaftliche Dinge sehen. Wir haben große Schäden erlebt, die gar nicht mehr angesprochen werden. Und wir erleben Clownsfiguren, die im Fernsehen auftauchen und erzählen, wie gut sie das alles gemacht haben. Das sind sozusagen die Nachwehen einer großen Theatershow, die wir jetzt sehen können. Das hätte ich natürlich alles nicht gesehen, wenn mein lieber Bruder mich nicht gebeten hätte, mal die Zahlen zu untersuchen. Also ich bin da sehr dankbar für, dass ich das gemacht habe. Und jetzt schiebt sich natürlich ein Ereignis nach dem nächsten. Wenn man einmal den Riss in der Matrix gesehen hat, dann erkennt man natürlich weitere Matrix-Risse sehr viel leichter. Kurz danach kam ja dann, als Corona die Fahrt nicht mehr so richtig zunehmen konnte, das kann man auch in verschiedenen Trendanalysen sehen, dass Corona im Grunde Mitte 22 völlig abgearbeitet war, dass das nur noch mit Erpressungsmethoden sondergleichen aufrechtzuerhalten war, einrichtungsbezogene Nachweispflicht, also wo sich dann das Medizinpersonal impfen sollte. Sie wollten ja auch gerne, dass alle eine Impfpflicht kriegen. Aber da hat man ja gesehen, der Druck war raus. Und dann kam natürlich konkludent das nächste Ereignis. Das war dann der russische Krieg, der in der Ukraine stattfindet, beziehungsweise in der östlichen Ukraine. Und seitdem hören wir ja diese Dinge und kriegen ja auf der Seite den Riss in der Matrix ganz gut zu sehen. Erstaunlicherweise eben aber nicht alle. Das muss man schon sagen. Ja, so bin ich dazu gekommen. Das ist so mein Werdegang. Und wir haben in der Zwischenzeit über das Thema der Intensivstation, also wer das noch nicht gelesen hat, der sollte sich das Buch zumindest besorgen. Das heißt Die Intensivmafia. Und die Intensivmafia hat insofern einen sehr entscheidenden Vorteil. Man wird es brauchen, denn ich glaube, jeder hat mittlerweile verstanden, dass die Digitalisierung so einen Vormarsch macht, dass natürlich auch gewünscht ist, dass Bücher verschwinden. Und wenn Bücher nicht mehr da sind, beziehungsweise wenn das auf Internetseiten nicht mehr erlangbar ist, das Wissen, weil es alles jetzt mittlerweile intransparent in die künstlichen Intelligenzen geht, da kommen wir vielleicht heute nochmal vorbei, dann sind natürlich die Bücher, die man zu Hause im Regal hat, die einzigen, die noch belegen können, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich kann also nur heute dringend dazu aufrufen, Bücher zu kaufen, und zwar alles, was irgendwie mit geschichtlichen Elementen zu tun hat. Wer vielleicht als Beispiel mal versuchen wollte, was jetzt in Bezug auf die spanische Grippe, das haben wir ja auch alle irgendwie immer vorgehalten bekommen während der Corona-Zeit, wer mal anfängt zu recherchieren, wird im Grunde genommen keine alten Bücher finden, in denen irgendwas über die verheerenden Ausmaße einer spanischen Grippe steht. Diese Bücher, wenn ich das richtig im Kopf habe, entstanden eigentlich erst ab dem Jahre 2006, 7, 8. Das war so ungefähr die Zeit, wo man dann über spanische Grippe in Romanen und sonst wo berichtete. Aber Bücher oder Romane, die es davor gab, die beschreiben die spanische Grippe eher nicht. So, das sollte mal jeder recherchieren. Und das zeigt natürlich, dass man möglicherweise auch eine solche Erzählung wie Schweinegrippe, Corona-Pandemie und so weiter oder Lockstep oder solche ganzen Pandemie-Erzählungen, wie man die dann natürlich nach oben bringt. Denn von uns war keiner mehr dabei bei der sogenannten spanischen Grippe und deswegen können wir es eigentlich auch gar nicht wissen und müssen den Erzählungen glauben. Und deswegen sage ich, kauft Bücher von Ereignisbeschreibungen, die es jetzt gegeben hat. Dazu gehört aus meiner Sicht Die Intensivmafia von Walter von Rossum und mir, Tom Lausen. Und auf jeden Fall ganz wichtig, Die Untersuchung. Das ist ein Buch von meiner Frau und mir. Wir haben amtliche Dokumente zusammengetragen. Das ist also von besonderer Wichtigkeit, weil es amtliche Dokumente sind, die in diesem Buch eben auch geschichtlich dann verewigt worden sind. Und diese amtlichen Dokumente belegen, dass das, was das Paul-Ehrlich-Institut gemacht hat in Deutschland, hasardeurhaftes Handeln war. Also sie haben, obwohl sie gesehen haben, dass sie so viele Impfnebenwirkungen, Todesfälle und sonstige Dinge hatten und selbst beschrieben haben, dass sie die Sicherheit der Impfstoffe nicht beurteilen können, haben sie es trotzdem durchlaufen lassen. Und so einen Beweis braucht man in der Hand aus meiner Sicht, um in der Zukunft möglicherweise den Menschen das nochmal klar machen zu können, dass es sowas gegeben hat und dass, wenn die Gesellschaft sich jetzt immer weiter in eine Angstgesellschaft bewegt, dass das dann widerlegen kann. Also das wäre so meine Vorstellung.
Ja, okay. Ja, wir hatten zu dem, was du gerade gesagt hast, mit den Büchern zu Hause, wir hatten gestern einen richtig krassen Stromausfall. Also Portugal, Spanien, Italien, Frankreich waren betroffen. Und das Interessante war, dass wirklich gar nichts mehr ging. Ne? Also kein Wasser, kein Strom, kein Sprit. Nur ein paar große Märkte hatten offen, das Wasser war ausverkauft. Und wenn du dann merkst, dass du gar nicht mehr in der Lage bist zu kommunizieren, weil es gab keinen Mobilfunk, es gab kein Internet, es war alles weg. Ne? Und dann hast du wirklich, und dann fragst du dich natürlich, was habe ich zu Hause, was nicht abhängig ist von Strom? Ne? Ich habe dann über Notstromaggregat oder beziehungsweise so eine Powerstation
genau.
zusammen mit Solarpaneelen habe ich dann so meine Grundversorgung sicherstellen können. Und, ne, oder alleine schon der Wasserfilter läuft auch mit Strom und so. Und aber was man ja auch, was viele ja gar nicht wissen, ist, dass ja eine unglaubliche Zensur im Internet stattfindet. Das heißt also, viele kritische Seiten werden verschwinden teilweise oder werden natürlich über die Suchmaschinen gar nicht mehr gefunden. Und deswegen ist genauso, wie du sagst, weil Leute glauben ja heutzutage, ich gehe ins Internet und ich finde dort alle Informationen, das kannst du vergessen, weil ganz viele Informationen findest du eben nicht im Internet. Ich weiß von alleine, wenn wir haben einen Rohstoff gesucht, ja, für ein bestimmtes Produkt, keine Chance übers Internet. Und erst über persönliche Beziehungen bin ich an diesen Rohstoff rangekommen. Und es ist, dieses, was du gesagt hast, eben dieses stromunabhängige Dinge, wie zum Beispiel physische Bücher zu Hause zu haben mit echten Informationen, die nicht zensierbar sind, ist sowas ist absolut Gold wert. Aber das nur so am Rande. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil ich selber war auch betroffen von dem, was in den Krankenhäusern passiert ist. Also über meine Verwandtschaft beziehungsweise mein Onkel und meine Tante. Also sind ja ganz schlimme Dinge passiert. Ne? Also dass eben zum Beispiel mein Onkel, meine Tante halt nicht auf dem Sterbebett im Krankenhaus begleiten konnte, weil er da nicht hin durfte und so nach 50 Jahren Ehe. Also wirklich krasse Geschichten. Und vielleicht kannst du da nochmal kurz einfach darauf eingehen, was ist denn da wirklich passiert in dieser Zeit? Weil es sind ja wirklich Verbrechen passiert. Und, ne, und diese Aufarbeitung, ich meine, das ist ja auch ein totaler Witz, wenn in diesen ZDF-ARD-Sendungen dann die ganzen Akteure, die praktisch Corona in die Welt gebracht haben oder da Propaganda für diese ganzen Corona-Maßnahmen gemacht haben, wenn die sich zusammensetzen und machen dann Corona-Aufarbeitung, ist halt ein totaler Witz. Ne?
Da hast du, also da muss ich dir vollkommen recht geben. Die das überhaupt hingucken, ist ja auch eine energetische Frage, die muss man sich natürlich auch mal stellen und dann beantworten. Wenn man seine eigene Zeit zur Verfügung stellt, um denen zuzugucken, ob sie jetzt irgendwas tun, um das wieder in Ordnung zu bringen, dann hat man seine Energie denen ja schon zur Verfügung gestellt. In einem niedrigen Maße, aber man hat sie zur Verfügung gestellt. Sodass man natürlich auch die Gedankengänge von denen aufnimmt. Man ärgert sich, jeder ärgert sich, wenn er an einen anderen Blick bekommen hat auf die Corona-Zeit. Das muss man ja auch sehen, dass viele Menschen gar nicht den Blick bekommen haben, von dem wir jetzt eine Wahrnehmung hatten. Das ist insofern relevant, weil die das gar nicht nachvollziehen können, was wir denken. Also wir haben beispielsweise auf Demonstrationen gesehen, wie alte Menschen von der Polizei angegriffen wurden, verletzt wurden oder teilweise gab es sogar Todesfälle. Ich weiß von einer älteren Frau, die wurde abgeführt, die ist später verstorben, weil die ein Herzproblem hatte und dann verstarb. Da gab es natürlich auch Gerichtsverfahren. Aber man muss einfach sehen, dass wir diesen Menschen, die jetzt versuchen, diesen Schaden, der jetzt so groß gewesen ist, denen keine Energie zu schenken, in dem Maße, dass wir jetzt auch noch unsere Zeit mit denen vergeuden. Sondern wir müssen uns angucken, welchen Schaden haben sie angerichtet und was wollen wir nicht. Und zu diesem Schaden, und da kann ich nur verweisen, zum Beispiel auf eine WDR-Doku, da muss ich wirklich einmal ausnahmsweise drauf verweisen, weil ich sonst ansonsten mit Fernsehen nichts am Hut habe. Aber die haben im Oktober 2020 eine Dokumentation über ein Pflegeheim in Wolfsburg gemacht und die ist, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde lang und haben gezeigt, wie die Menschen dort in großer Zahl verstorben sind. Ja, also das ist sozusagen wir haben sie ins Krankenhaus abgeschoben und da sind sie dann verstorben, also Menschen mit Pflegegrad. Und dann haben sie intern das Personal befragt und die kriegten in der Tat Anweisungen von der Leitung und von der Stadt, denn die Stadt ist, glaube ich, der Träger gewesen, die Stadt Wolfsburg, dass sie die Menschen in ihren Zimmern einschließen sollen. So, das ist jetzt so in der Parallele zum Nicht-Sterbe-Begleiten. Ich will mal damit anfangen. Das heißt, gerichtliche Verfügung hat dieses Heim erwirkt, dass Menschen eingeschlossen sind, und zwar die gesunden Menschen unter anderem. Das heißt, man hat versucht zu trennen, die einen positiven Test hatten. Ja, wir wissen ja, dass es am Ende gar nicht dazu gekommen ist, dass die Menschen alle krank waren, sondern nur durch ihre Panik möglicherweise die Menschen verstorben sind in der Corona-Zeit. Aber die nicht infiziert waren, haben sie in andere Zimmer gepackt, was ja schon mal ein Herausreißen aus der gewohnten Umgebung war. Und sie haben dann haben Anweisungen gekriegt, die Zimmer abzuschließen. Und der Pfleger berichtete in dieser Doku, die alten Menschen haben dann, weil sie das nicht verstanden haben, von innen gegen die Türen gepocht und mit den Fäusten dagegen geschlagen und Gegenstände dagegen geworfen. Und sie haben das also nur einen Tag durchhalten können. Dann hatten sie Mitleid mit diesen Menschen und haben sie rausgelassen. Also das Pflegepersonal ist da übelst in diese Situation gebracht worden, Menschen einzusperren, weil die ja sonst immer genau das Gegenteil machen. Also die Pflegeheime, die ich kenne, da kümmern die sich rührend um die Menschen und man kann denen wirklich nur danken, dass sie diese Arbeit machen. Und insofern kann ich nur sagen, denen dann aufzuerlegen, dass sie die Zimmer abschließen sollen oder Gänge abschließen sollen, demente Personen, die einen großen Laufdrang haben, das ist eigentlich auch bekannt, denen irgendwie aufzuerlegen, dass sie im Zimmer bleiben müssen, ist natürlich eine katastrophale Schädigung der Menschenwürde. Und das ist ja das, was wir gesehen haben. Der Schaden ist so groß. Dann das Gleiche ist, dass natürlich auch in dieser Zeit, wo sie eingesperrt wurden, erst recht auch gar kein Besuch von Angehörigen möglich war, was übrigens ja auch dann zu sehr vielen Todesfällen deshalb geführt hat, weil das Pflegepersonal natürlich erstmal immer aus Wirtschaftsgründen auch zu gering da ist, ganz oft, und damit das Personal immer diese Ergänzung der Angehörigen benötigt. Ja, wie ist die Verfassung des Pflegeheimbewohners, des Menschen, der da ist, also meines Angehörigen? Braucht er mal eine Banane, braucht er mal einen Apfel, braucht er mal eine Zuwendung, braucht er mal ein Bart rasieren, braucht er mal einen Spaziergang oder was auch immer? Das sind ja die Hilfsleistungen, die die Angehörigen eben als Minimumhilfe, die sie ja in ihrem eigenen Leben nicht hinkriegen würden, wenn sie den Angehörigen zu Hause wohnen haben würden. Das würden sie ja nicht hinkriegen. Also das ist so das Mindeste, worauf auch das Pflegeheim angewiesen ist, dass die Angehörigen hier unterstützen. Das ist den Menschen auch verwehrt worden. Daraufhin haben die Menschen natürlich sehr, sehr schnell, und das ist auch psychologisch bekannt gewesen, den Lebenswillen verloren. Und Menschen mit Pflegegrad, die das auch vielleicht gar nicht mehr verstehen unbedingt, die haben dann aufgehört zu essen und zu trinken, dann geht der Lebenswille verloren, dann hat man die Palliativbehandlungen auch von Seiten der Pflegeheimleitung oft eingeleitet und hat dann Menschen, die vielleicht nur leichtes Fieber hatten, aber einen positiven Test, die hat man dann mit Tavor und mit Morphin hat man sie dann in den Tod begleitet. Und dadurch sind natürlich sehr viele Menschen gestorben, die gar nicht hätten sterben müssen. So, das haben wir beobachten dürfen. Wir haben es dann in der Welle der Impfungen beobachten dürfen, dass also gerade, also das kann ich in den Krankenhausdaten sehr gut sehen, im ersten Monat der Impfung, wo die Pflege gerade eben da waren, vermehrt Pflegefälle in den Krankenhäusern waren und dort verstarben. Also Menschen mit Pflegegrad eben überdurchschnittlich viel im ersten Monat starben. Das kann man sehen und wir haben davon ja auch Berichte gehört. Und zu diesen Sterbefällen gab es nicht mal eine Begleitung. Also wir können im Grunde genommen sagen, der Schaden an die Würde des Menschen kann größer nicht sein als das, was die Regierung uns hier und die Pharmaindustrie uns hier aufgetischt hat. Das ist das, worüber wir reden. Man hat eine Umstellung gemacht von einer freiwilligen Vorsicht, die man in einer ich sag mal, Gesundheitslage hätte walten lassen können zu, wenn es dann eine gewesen wäre, zu einer mit Zwangs- oder Impfdruck, mit massiven Beeinflussung, Manipulation, Entziehung der Würde des Menschen, Eingriff in mindestens 8 Grundgesetzartikel, wie Freiheit, Berufsausübung, Würde, körperliche Unversehrtheit. Also man hat im Grunde genommen eine komplett weltweite Komplettumstellung der Würde und der Rechte und der körperlichen Unversehrtheit des Menschen eingeläutet in 2020. Völlig unverhältnismäßig, denn tatsächlich zeigte sich ja später, dass die Infektionssterblichkeit, glaubt man diesen ganzen Blödsinn, mit etwa 0,3% im Bereich einer Grippe lag. Und das vor allem hochbetagte, pflegebedürftige Menschen diejenigen gewesen sind, die am Ende darunter gelitten haben. Und ich habe gerade erzählt, unter welchen Umständen die gestorben sind. Also wären sie auch gestorben, ist ja die Frage, wenn man das so gemacht hätte wie immer. Und ich gehe davon aus, dass ein riesiger Teil nicht gestorben wäre. Und damit ist der Schaden, über den du jetzt gerade gefragt hast, ich sag mal, nur zu einem sehr kleinen Teil letztendlich beschrieben. Denn der Schaden ist ja viel größer. Man kann den vielleicht, wenn man das wieder auf so einer Zahlenebene macht, kann man den in Zahlen umsetzen, also in verlorene Lebensjahre. Das wäre vielleicht eine geeignete Möglichkeit, um einfach mal zu sagen, okay, wie viele Menschen haben denn Lebensjahre verloren und auf welche Weise? Und man kann Lebensjahre durch den Tod natürlich verlieren, ist ganz klar, wenn man mit 50 stirbt und man hat eine Lebenserwartung von 80, dann hat man 30 Lebensjahre verloren. Wenn man aber eine Erkrankung bekommt, beispielsweise eine Depression, was ja als Erkrankung im psychischen Sinne dasteht, dann ist das ja auch eine Beeinträchtigung der Lebensqualität und die wird und in diesem Fall tatsächlich mal von der WHO, als verlorene Lebensjahre wegen einer Behinderung oder einer Erkrankung beschrieben. Und die Behinderung oder Erkrankung wird dann anhand einer Skala bewertet. Also zum Beispiel, wenn man permanent Kopfschmerzen hätte, dann wäre das eine Beeinträchtigung nicht um ein Lebensjahr, das man verliert, sondern da haben sie dann festgelegt, zum Beispiel 0,1 Lebensjahr pro Jahr Kopfschmerzen. Ja, also das wäre dann 10%, also 1,2 Monate. Hätte man das 10 Jahre, wären das dann schon 12 Monate, also ein Jahr. Dann hätte man ein Jahr verloren, wenn man immer Kopfschmerzen hätte. Also beispielsweise nach einer Impfung würde man permanent Kopfschmerzen haben, könnte das so bewertet werden. Mhm. Für Depressionen zum Beispiel, und da komme ich jetzt mal auf einen weiteren Schaden, Depressionen zum Beispiel liegen zwischen 0,3 und 0,6 Lebensjahren pro Jahr, die man die hat. Das heißt also, wenn wir jetzt mal 0,5 ansetzen, dann ist es sehr interessant. Die Barmer hat nämlich während der Corona-Zeit bei 5 bis 24-Jährigen eine Studie gemacht und hat gesagt, dass wir 30% Anstieg an Depressionserkrankungen bei 5 bis 24-Jährigen erlebt haben, die ja nun bekanntlich eine sehr lange Lebenserwartung noch haben, also zumindest im Ganzen. Und sie haben einen Anstieg, ich meine, um 90.000 dieser Fälle festgestellt. Und wenn man 90.000 mal, sagen wir, 60 Jahre als durchschnittliche Lebenserwartung nimmt, dann kommen wir ja schon zu einigen 100.000 oder sogar Millionen verlorenen Lebensjahren. Und all diese Schäden, wenn man sie dann in Lebensjahre umrechnet, sind ja da. Zu behaupten, ohne Substanz 1,6 Millionen Menschenleben wären durch eine Impfung gerettet worden, ist substanzlos, weil es eine reine Modellierung ist und weil es natürlich auch mit den verstorbenen Zahlen überhaupt nicht übereinstimmt. Denn im Jahr 2020 und 2021 haben wir gar nicht eine solche Übersterblichkeit aufgrund der Erkrankung erlebt. Geschweige denn in 2020 in Deutschland haben wir gar keine erlebt. Sodass wir also davon ausgehen dürfen, dass hier überhaupt gar niemand durch irgendeine Impfung gerettet worden ist. Sodass also am Ende nur eine Erzählung von Politik, Machtinteressen und Pharmaindustrie übrig bleibt, die versucht, das aufrechtzuerhalten vor den Gerichten, in den Medien und in den Köpfen der Menschen. Das ist ja auch ein Schaden, der entstanden ist, wenn wir uns jetzt nicht mehr mit den Freunden treffen und unterhalten können, die das immer noch verteidigen, dass das alles richtig gewesen ist, sei es, dass sie jetzt mitgemacht haben und möglicherweise andere Menschen gescholten haben dafür, dass sie keine Maske tragen oder möglicherweise auch denunziert haben, wenn sie dann abends Besuch hatten und so weiter. Das sind ja alles Probleme, die jetzt noch da sind. Und damit kann man sagen, dass der Schaden, der angerichtet worden ist durch diese Vorgehensweise von Regierung, Industrie, die ja, haben ja alle mitgemacht. Also wenn ich mich daran erinnere, da gab es ja diese Kampagne Wir impfen, BMW und Mercedes und Rittersport und wer da alles mitgemacht hat und Adidas und keine Ahnung. Und den Kimmich da fertig zu machen und so weiter. Also all diese ganzen Sachen, die wir da gesehen haben, das ist natürlich ein riesiger gesellschaftlicher Schaden. Und jetzt glauben Sie natürlich, dass Sie, wenn Sie im Fernsehen bei Lanz sitzen, dass Sie auf diesem Wege irgendwas aufarbeiten können. Also ich würde sagen, ich habe es jetzt gerade mal so beleuchtet, dass man sehen kann, dass diese Figuren das nicht können.
Nee, und das, und was man ja weiß, also auch durch die die Studien, die rausgekommen sind oder diese Gespräche, ne, Robert-Koch-Institut, also da war ja die Diskussion da. Also es ist ja offengelegt worden, dass die Entscheidungen getroffen wurden gegen eine andere Datenlage. Ne, das wurde ja diskutiert. Das ist ja mittlerweile auch alles. Es ist zwar leider im Mainstream nicht so wirklich angekommen, ne? oder
durfte
da nicht ankommen. Aber ich meine, das ist alles, ist ja mittlerweile, also alles, was wir damals gesagt haben, wo gesagt wurde, ja, das vermutet ihr und das ist nicht so. Also die, auch die Studienlage in Bezug auf die Gefährlichkeit der Impfstoffe, wobei auch Ärzte gibt, die sagen, das waren gar keine Impfstoffe, sondern es war was anderes. Die ist ja eindeutig, ne? Und das heißt, die wussten genau, was sie tun. Die Politiker, die Verantwortlichen wussten genau, was sie tun. Die Impfstoffhersteller wussten genau, ja, wie schädlich das ist. Die hatten Studien dazu, die sie halt teilweise nicht veröffentlicht haben. Also die haben das alles genau gewusst, was da passiert, ne?
Also man muss sich natürlich dann fragen, ob Corona am Ende der Anfang einer neuen Zeit war oder ob es ein Test war. Und ich würde sagen, in erster Linie war es ein weiterer Test. Da wissen viele vielleicht gar nicht, was ich damit meine, werde ich mal erklären. Also die Frage ist nämlich gewesen, die Testfrage war, werden wir aus Angst alles opfern oder schaffen wir es, unsere Freiheit gerade in der Krise zu bewahren? So klar und mit Pause muss man es durchaus einmal aussprechen. Werden wir aus Angst alles opfern oder schaffen wir es, unsere Freiheit gerade in der Krise zu bewahren? Und wenn ich mir meine Erinnerungen wieder zurückrufe und in mich hineingehe und auch mein Gefühl dazu abrufe, das sind ja Erinnerungen, das ist ja, kommt ja aus dem Inneren, dann kann ich ja nur sagen, dass ich gespürt habe, dass Angst in der Luft gelegen hat bei den meisten Menschen. Und ich habe das für mich nicht empfunden. Ich habe diese Angst nicht in mir gehabt, aber ich habe diese Energie aufgenommen. Beispielsweise gab es einen ganz besonderen Moment. Mein Vater war zu diesem Zeitpunkt in einem großen Hamburger Krankenhaus in der Klinik stationär. Und ich kam an einem Tag im März, als der Lockdown dann durchgezogen werden sollte, kurz davor, auf die 16. Etage und auf einmal war alles dunkel. Na, da war ja schon das Gerede über Corona und so weiter, war ja da und es war alles dunkel. Die ganze Etage in einem Hochhaus war dunkel. Und ich durfte aber mit dem Fahrstuhl dort aussteigen und war da alleine. Das war wirklich gespenstisch, weil es eben alles dunkel war und er am Tag zuvor noch in dieser Station mit vielen anderen Menschen, die auch eben dort stationär aufgenommen waren, lag. Ich erinnerte mich aber schon damals zu diesem Zeitpunkt an seinem Bett war und auch an den Betten auf dieser Station war ein Sauerstoffanschluss. Und ich wusste jetzt gar nichts, was ich damit anfangen sollte, denn mein Vater, der ja später leider auch verstarb in diesem Krankenhaus, der ich hatte den Gedanken, dass es möglicherweise so war, dass er verstorben war zu diesem Tag. Das habe ich richtig gespürt, dass hier eine Angst erzeugt wurde. Man hatte ihn dann ein Stockwerk höher gelegt. Da gab es keine Sauerstoffanschlüsse an den Betten, soweit ich das erinnere. Und später kam heraus, dass es für diese Räumung eben 50.000 Euro je Bett gab, wo ein Sauerstoffanschluss war, für das Krankenhaus. Also man hat im Grunde genommen eine entsprechende Vorbereitung getroffen, um dieses Geld einzukassieren. Die Betten wurden nie gebraucht in der Corona-Zeit, das war auch klar. Man hätte nur eigentlich aus eigener Krankenhausleitung gucken müssen, gab es denn hier überhaupt einen Corona-Patienten? Es gab natürlich gar keinen. Aber trotzdem hat man es gemacht, weil man das behauptet hat, es könnte ganz schlimm werden. Insofern kann ich nur, wenn ich in meine Erinnerungen zurückgehe, sagen, die Angst haben sie im Grunde schon da in die Luft gelegt. Parallel haben sie Bergamo erzeugt. Bergamo erzeugt heißt, wir haben hier ein Sterbe-Peak, ich mache jetzt mal das englische Wort, ein Sterbeausschlag erzeugt innerhalb von 4 Wochen, der so massiv gewesen ist, dass es gereicht hat, dass die Menschen alle gedacht haben, jetzt würde das auch genauso bei uns passieren. Erstaunlicherweise ist das auf der Welt an 4, 5, 6 Orten passiert, nachdem Bergamo war. Das heißt also, das ist so wie so eine explodierende Zeitbombe, die man genau zu dieser Zeit explodieren lassen hat. Und wir haben in Bergamo mit einem kleinen Team, unter anderem Gunter Frank, eine Grabzählung gemacht, um eben zu schauen, ob das stimmt, was man uns gesagt hat. Ich habe nämlich zunächst als Datenanalyst angenommen, es könnte möglicherweise sein, dass sie uns nur eine statistische Trickserei vorgeführt haben. Denn das ist schon sehr erstaunlich gewesen, dass in Bergamo, in der Region, in der 1,1 Millionen Menschen leben, in der etwa 200 Menschen in der Woche sterben, dass man auf einmal 2000 Menschen hatte, die in einer Woche starben. Also es ist sozusagen ein Überhang von 6000 Menschen gewesen, die gestorben sind. Und das konnte ich nicht glauben, weil danach es aufhörte. Also es hörte im Grunde genommen Ende März, hörte das schlagartig wieder auf und dann ging alles normal weiter. Es starben wieder die 200 Menschen in der Woche. Es ist so, als wäre nie was passiert. Das heißt also, eine Pandemie gab es in Bergamo nicht mehr, außer eine Testpandemie und die ganzen Maßnahmen. Aber es gab einmal diesen Ausschlag und wenn ich als Datenanalyst auf so etwas schaue, dann kann ich ja nur sagen, hier sind wir betrickst worden. Das gibt's nicht. So eine Anomalie kann es nicht geben. Und das habe ich dann auch in einem Vortrag gesagt, aber es hat mich immer irgendwie gereizt, weil die amtlichen Daten waren so, nachzuzählen. Und so sind wir nach Bergamo gefahren und haben auf 27 Friedhöfen 10 Tage Grabzählungen vorgenommen. Wir haben tausende Gräber gezählt und wir können jetzt im Nachhinein sagen, es gab diese Menschen wirklich und diese Menschen sind noch mal älter gewesen als der Durchschnitt, der sonst so stirbt in der Region Bergamo. Das heißt also, wir haben einen höheren Altersdurchschnitt von 90, 95, 100 105-Jährigen gehabt und daraus schließen wir mittlerweile, dass wir eine gründlichere weitere Untersuchung machen müssen, denn die sind garantiert nicht an Corona gestorben. Das kann man also jetzt auch deswegen sagen, weil sie räumlich so weit auseinander waren. Teilweise waren sie in Bergdörfern, wo wir Friedhöfe dann eben auch aufgesucht haben. Und auch dort gab es genau in dieser Zeit, ganz also 40 Kilometer entfernt von Bergamo, genau in dieser Zeit gab es dann ein paar mehr Todesfälle, als zu erwarten gewesen wären, also Teil dieses Ausschlages, dieses Sterbegeschehen-Ausschlages gewesen sind. Und wir haben uns gefragt, nachdem man also auch räumlich und örtlich mal vor Ort gewesen ist, haben wir uns gefragt, wie konnte das möglich sein, dass man zur selben Zeit in einem wirklich weit abgelegenen Gebiet das gleiche Phänomen von alten, sterbenden Menschen erlebt. Das kann eigentlich nicht durch eine Erkrankung sein, die hätte ja zum selben Zeitpunkt bei allen ausbrechen müssen. Sonst würde es nicht so eine Punktlandung geben und zur selben Zeit würden die Menschen, dieselben Menschen sterben. Epidemiologen werden auch sagen, dass das nicht richtig sein kann. Also insofern kann ich nur sagen, wir haben das vor Ort geprüft und wir haben mit den Menschen gesprochen Und am Ende kommt dasselbe Bild raus wie hier. Alles, was wir hier gesehen haben, gab es auch dort. Man hat also genau mit dieser Panikmache angefangen. Man hat kurz bevor die Menschen angefangen haben, in dieser großen Zahl zu sterben, es sind also 6.000 mehr gestorben, als eigentlich zu erwarten gewesen wären in diesen paar Wochen. Und danach passierte ja nichts mehr. Und es ist genauso wie in Deutschland gewesen oder wie in England oder wo auch immer. Man hat im Grunde genommen dort die Maßnahmen dann auf den Tisch gebracht, die härtesten aller Zeiten. Und das führt natürlich zu einer Kette von Ereignissen, wie zum Beispiel die Menschen, die sich wirklich selbst gar nicht mehr beschützen können, die auf unseren oder den Schutz von Pflegepersonal angewiesen sind, die waren mit einmal unbeschützt, unbesucht und haben dann natürlich in diesem Alter auch sehr, sehr schnell den Lebenswillen verloren und sind dann massenhaft gestorben. Und ich hatte immer gehofft, man hat es nur statistisch ertrickst. Nein, diese Menschen haben sie in Bergamo wirklich sterben lassen. Und das ist also Teil des Gesamten, um eben das, was ich gesagt habe, zu erzeugen, möglichst viel Angst, die ja in der Luft auch in Deutschland gelegen hat für andere. Das haben sie im Grunde genommen letztendlich auch gut hinbekommen aufgrund der Maßnahmen. Also deswegen sage ich auch, sie haben das hinbekommen. Das sind die Regierungen oder alle die, die verantwortlich dafür sind, dass man so eine Entscheidung überhaupt getroffen hat. Ja, also man kann ja nicht immer nur diffus reden, denn die Beispiele für die Vorbereitung dieser Sache ist zum Beispiel ja die Schweinegrippe 2009. Schon damals hatte man massive Impfkampagnen, Alarmismus, den man später aufgearbeitet hat. Und im Europarat wurde das damals ja als Fake-Pandemie bezeichnet, also 2009 schon. Und 2010 hat die Rockefeller-Stiftung als Konsequenz daraus ein Planspiel gemacht, das hieß Lockstep, in dem eine Pandemie autoritäre Kontrollsysteme weltweit legitimiert. Das war schon 2010. Und dann hatte man diverse Planspiele, die man ja schon 1998 begonnen hatte, 2017 bis 19 Pandemie-Planspiele wie Event 201. Mhm. Da muss man sich fragen, ob es nicht das Jahr 20 ist und der erste Monat, wo es losgeht. Aber gut, dafür werden wir niemals einen Beleg bekommen, aber es sieht ein bisschen so aus. Und da hat die Johns Hopkins Universität, das Weltwirtschaftsforum, das WEF, wo Klaus Schwab ja jetzt gerade irgendwie Hausverbot hat, die Bill & Melinda Gates Foundation, das sind ja die Akteure, die dabei gewesen sind, inklusive der chinesischen CDC, die sie da haben, wo die globale Kommunikation und Einschränkung von Freiheiten im Pandemiefall ja bereits durchgespielt wurde. Und dann gab es den WHO-Strategiewechsel, denn vor 2020 galt die Pandemie Abwehr vor allem durch freiwillige Maßnahmen und sogenanntes Empowerment. Und später war es dann Zwang, Lockdown und Impfpflichten. Und man hat natürlich parallel, das haben wir ja am Anfang gespürt, die Digitalisierung und Überwachungstechnologien eingeführt. Also man hatte sich diese feuchte Vorstellung gemacht, dass man alle in einer digitalen ID so unterbringen kann, dass jeder beweisen kann. Und so hat man es ja auch versucht durchzuführen. Und da kann man sagen, zum Glück haben wir in Deutschland in den Gesundheitsämtern noch das Fax. Und vielleicht ist das auch die Lösung der Zukunft, dass man die einfach nicht digitalisiert, denn das ist ja ein Albtraum gewesen. Also zusammengefasst, es ist ein Geflecht vorbereiteter Interessen gewesen und Technologien, die auf ein Ergebnis wie Corona im Grunde gewartet haben oder die es möglicherweise sogar erzeugt haben. Und daran hat sich die Gesellschaft dann gespalten, ganz klar.
Ja. Nochmal kurz zu dieser Bergamo-Geschichte, weil das war mir auch nicht so bewusst. Das heißt, also um das nochmal klarzustellen, so wie ich das verstanden habe, das heißt, es gab also tatsächlich diese massenhafte Häufung an Todesfällen in Bergamo. Also da haben sie nicht gelogen.
Ja.
Aber es war anscheinend so geplant, dass man also gezielt also alte Menschen in Pflegeheime gebracht hat oder die in den Pflegeheimen sehr harten Maßnahmen ausgesetzt hat, sodass sie dann halt gestorben sind? Oder wie kann man das genau sagen?
Genau, das ist der Teil, wo wir immer noch im Grunde genommen einen wirklich genauen, eine genaue Rekonstruktion vornehmen. Es gab ja zunächst einmal in Italien am 23.02. hat man entschieden, in Norditalien eine Komplettabriegelung zu machen. Das erinnert vielleicht noch der eine oder andere. Ich muss dazu sagen, dass es zu diesem Zeitpunkt 76 positive PCR-Testfälle gab. 76 in ganz Italien. Ich glaube, Italien hat um die 60 Millionen Einwohner. Ich bin da jetzt nicht so ganz sicher, kann auch 65 sein. Und diese Abriegelung ist natürlich auch in Bergamo angekommen, in Form von, wir wissen, dass hier abgeriegelt werden könnte. Also zu einem Zeitpunkt, wo nichts los war. Parallel muss man dazu sagen, dass schon Anfang Februar italienische Stellen das RKI um das Medikament Remdesivir angehauen haben. Da haben wir gerade eine Regierungsantwort bekommen. Remdesivir ist dafür bekannt mit seinen Nebenwirkungen, Nieren zu schädigen, und wir haben ja später diese ganzen Nierenschädigungen gesehen. Also ob das einen Zusammenhang gibt, versuchen wir auch gerade noch zu erforschen. Erstaunlich, dass die italienischen Stellen, die angeblich aus der Lombardei kommen, das haben wir von der Bundesregierung erfahren. Also wir haben ja immer Anfragen bei der Bundesregierung laufen, wurde Anfang Februar, wo es noch gar keine Fälle in der Lombardei gab oder überhaupt in ganz Italien und auch in Deutschland gab es, glaube ich, erst ein paar Fälle, hat man also beim RKI Remdesivir beantragt. So, das haben wir uns gefragt, was ist das denn? Also diese Antwort haben wir jetzt gerade seit dem 17. April. Was ist das denn? Wieso bestellen italienische Stellen bilateral, muss man ja sagen. Also die rufen einfach irgendwie muss man sich ja so vorstellen, beim RKI an und sagen, habt ihr ein bisschen Remdesivir für uns? Und das finden wir sehr auffällig und merkwürdig, insbesondere wenn noch keine Fälle da waren. Und Anfang Februar 2020 war ja noch nichts. Also wie kommt man darauf, Remdesivir für Patienten zu bestellen, die man noch gar nicht hat? Mhm. Und jetzt haben wir rausgefunden, dass Remdesivir tatsächlich in Bergamo hergestellt wird. Also die Firma heißt Flammer SPA und stellt Remdesivir in Bergamo her. Das hat uns besonders überrascht werden lassen. Denn wie kann es sein, dass Anfragen aus Italien, aus dem Bereich kommen, wo Remdesivir hergestellt wird, ob man nicht Remdesivir geben könnte. Mhm. Und wir sind jetzt in der weiteren Klärung dieser Fragen. Das sind ja schon mal sehr auffällige Dinge. Zweitens, man hat dann diesen Lockdown, ich glaube am 8.3., so haben wir es auch von den Menschen berichtet bekommen in Bergamo, mit denen wir gesprochen haben, die haben berichtet, dass die Bahnhöfe oder der große Bahnhof voll war, weil die Menschen flüchten wollen. Die haben gemerkt, jetzt wird man hier in Bergamo auch eingesperrt. Und darunter waren natürlich auch viele Pflegekräfte. Ja, das können wir jetzt nicht zahlenmäßig festlegen, aber natürlich waren die auch da und man kann sich vorstellen, 90, 95, 100-jährige alte Menschen brauchen. Das wird meistens nicht ohne Pflege oder Angehörige ausgehen. Man durfte ja auch seine Angehörigen nicht mehr besuchen. Und daran haben sich natürlich auch Leute gehalten, weil sie das geglaubt haben. Also haben sie auch ihre Menschen, ihre Angehörigen eben einfach nicht besucht und nicht mehr unterstützt. Und das führte natürlich zu diesem Massensterben. Das ist logisch, das ist ganz klar, das ist eine Riesenpanikmache, die man also vorher ja geübt hatte, wie ich ja gerade gesagt habe. 2009 war ja der Alarmismus auch da und so ist das dann erfolgt, so ging das.
Und da war ja auch noch dieser Fall mit der künstlichen Beatmung, ne? Also das...
Ja, also da haben wir jetzt noch keine Zahlen dazu bekommen. Ich habe das aber in deutschen Krankenhausdaten gesehen, als der Lockdown kam, also dieses verbotene Abschließen und Einsperren der Menschen. Als das kam, da kann ich feststellen, für den Zeitraum von dem 17.3. bis zum 5.25., dass in deutschen Krankenhäusern unverhältnismäßig mehr intubiert wurde. Ja, also danach, nach dem Lockdown, hörte man wieder damit auf in Deutschland. Das kann man an den Daten sehr gut sehen. Und als der nächste Lockdown kam, wurde wieder mehr intubiert. Also das ist wirklich hochinteressant, wie das einhergeht miteinander. Und es starben natürlich dann auch noch mehr Menschen zusätzlich. Und es gibt natürlich auch Verfechter der Pulmo- oder Pneumologen in Deutschland, die sagen, also diese Intubation sei ein großes Problem gewesen, weil dadurch sehr viel mehr Menschen gestorben sind, als hätten sterben müssen. Ja, also dem gehe ich noch auf den Grund mit den Daten, die wir zur Verfügung haben. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir da eine komplette Veröffentlichung machen können. Aber das wird auf jeden Fall geschehen. Das kann ich aber schon insofern sagen, es sind auf jeden Fall mehr Menschen gestorben, als hätten sterben müssen. Und die sind eben nicht an Corona gestorben.
Ja.
Und das war auch in Italien natürlich so, ganz klar. Mhm. Da wurde der Rüssel reingehalten. Vielleicht mal die Erklärung, die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das auch so in den Leitlinien gestanden hat. Die Intubation hat vermeintlich in den Krankenhäusern, also so hatten, haben die sich das gegenseitig erzählt, verhindert, dass Aerosole aus den Menschen austreten und man deswegen diesen Erreger nicht verbreiten konnte. Deswegen hat man aus Eigenschutz in den Krankenhäusern häufig sehr schnell intubiert. Das ist alles ethisch, moralisch völlig verwerflich. Das ist eine Katastrophe.
Ganz ja, weil klar. Auch so eine Intubation, die hinterlässt ja auch bleibende Schäden, soweit ich weiß. Ne?
Also. Ja, also eine Intubation ist im Grunde genommen, ich kann das ja mal aus den Krankenhausdaten schildern, eigentlich ist es eine Behandlung, da müsste jeder Patient belehrt werden, sie haben hier eine 50-prozentige Chance, wieder das Leben zu erlangen. Ja, und nachdem sie diese Intubation hatten, müssen sie auch damit rechnen, dass sie schwere Lungenbeeinträchtigungen haben können. Also die wenigsten kommen ohne diese Lungenbeeinträchtigung aus. Denn das, was da gemacht werden muss, ist im Grunde genommen gegen die Atmung des Menschen. Und wer sich mit dem Thema Atmung einmal beschäftigt hat, der wird wissen, dass das etwas ist, was wir nicht täglich anfordern oder aktiv machen oder trainieren müssen, sondern die Atmung, die funktioniert, die ist einfach da. Und wenn man gegen ein natürliches, nicht veränderbares, menschliches inneres Konstrukt eine Maschine anschließt, dann kann es ja nur Schäden erzeugen. Und zwar ganz einfach, vielleicht mal um die einfachsten Dinge zu sagen, ich bin kein Mediziner, aber ich habe natürlich viel darüber gelesen. Letztlich muss man einen gewissen Druck geben. Man muss also erstmal den Menschen sedieren, damit man gegen den Muskel im Zwerchfell, der die Atmung erzeugt, damit man gegen diesen Muskel ankommt. Und diese Sedierung sorgt dann dafür. Und dann muss man mit einem gewissen Druck die Luft, die die Maschine dann erzeugt, und einer gewissen Frequenz hinein und wieder rausziehen. Und dieser Druck kann zu viel, kann zu wenig, kann alles Mögliche sein. Und dabei entstehen auf jeden Fall Schäden. Und natürlich können auch Keime in die Lungen kommen, die dann zu Lungenentzündungen führen und so weiter. Also es gibt da unendlich viele Folgeprobleme, die bei der Beatmung auftreten und im Grunde genommen den Menschen und sein Leben komplett destabilisieren. Aber im Wesentlichen, so bei Operationen für kurzfristige Dinge, funktioniert das immer noch sehr gut. Aber wenn es an Erkrankungen geht, wo es vielleicht besser nicht gemacht werden sollte. Und bei Lungenentzündung wird es in der Regel nicht gemacht, aber man hat es diesmal auch bei Lungenentzündung gemacht. Also in diesen Fällen kann man nur sagen, ist es sehr fraglich.
Und die Menschen wurden ja teilweise auch nicht gefragt, ob sie das wollen oder nicht. Das wurde, glaube ich, einfach gemacht, oder?
Ja gut, ich habe jetzt nicht an jedem Bett gestanden, sondern ich denke schon, dass der eine oder andere auf die eine oder andere Weise überredet worden ist. Das würde ich eher sagen. Also eine Überredung hat stattgefunden. Natürlich gab es auch Menschen, die möglicherweise gar nicht mehr im Zustand waren, dass man für sie entschieden hat. Da wurden auch sämtliche ethischen Standards sicherlich, müssten auf den Prüfstand und genau geprüft werden. Genau wie bei den Aufklärungsgesprächen bei den Impfungen. Ja, also ich weiß nicht, ob man eine Vorstellung hat, was für eine Art von Aufklärungsgesprächen da draußen stattgefunden hat und was für dumme Ärzte es gegeben hat. Ich habe zu diesem Thema Verschriftlichungen gehört, die also gelesen, die genau das Gespräch wiedergeben, was mit dem Impfarzt oder der Impfärztin geführt wurden, die dann gesagt haben, ich lege zum Beispiel für BioNTech meine Hand ins Feuer, aber der Rest, Moderna und AstraZeneca und Janssen, sind Dreck. Das hat dann die Impfärztin gesagt, nur um den zu überreden, der es machen soll, und sagt dann, ich habe auch meine Kinder damit geimpft, zwar nur mit der halben Dosis, weil ich denke, das ist besser für sie. Also all so ein Blödsinn ist da rausgekommen, und diese Art von Behandlung ist jetzt so, wie ich sie gesagt habe, kein Einzelfall, sondern das hat natürlich auch in Krankenhäusern, bei medizinischen Prozeduren, die den Menschen widerfahren sind, hat das stattgefunden, und man hat diesen gigantischen Dilettantismus und diese Unterwerfung gesehen, dass man mitgemacht hat, was gewünscht war und was im politischen Sinne eigentlich dann auch umgesetzt werden musste. Das wussten die auch im Personal, und das zieht natürlich große Zweifel für diejenigen, die das sehen konnten, große Zweifel in unsere Systeme, also in die systemischen Fragen von Krankenhaus und so weiter. Und wir sehen das jetzt in den Patientenzahlen. Die sind ja nach wie vor nach 5 Jahren immer noch 2,5 Millionen weniger. Und das sind natürlich gigantische Verluste. Das ist ein Beginn einer neuen Ära, kann man fast sagen.
Ja, wie weg. Meinst du das mit 2,5 Millionen weniger in Bezug auf was?
Naja, also früher, wenn man sich die Statistiken der Krankenhausfälle in Deutschland anguckt, dann hatten wir früher etwa 19,2 Millionen über die letzten 10 Jahre von 2019 oder 7, 8 Jahre, etwa um die 19,2 Millionen Fälle in den Krankenhäusern. Und da muss man dazu sagen, ein Fall gibt etwa 5.000 Euro und zur Corona-Zeit waren es nicht mehr 19,2 Millionen, sondern im Jahr 2020 waren es auf einmal nur noch 16,5 Millionen, also 2,7 Millionen Fälle. Fälle, die jetzt weniger im Krankenhaus waren, in der schlimmsten Pandemie aller Zeiten, ist natürlich ein genau entgegengesetztes Muster als das, was wir vorausgesagt bekommen haben. Also daran sieht man auch eine große Diskrepanz zwischen dem, was uns medial und politisch vermittelt wurde und dem, was in der Tat dann in der Wirklichkeit passiert ist. Also es ist die Trennung von Wirklichkeit und Illusion und Fiktion. Das heißt also, das ist im Grunde genommen die Abspaltung des Menschen von der Wirklichkeit. Das war einer der wesentlichen Schritte, dass man etwas ganz anderes den Menschen erzählt hat mit einem riesigen, gigantischen Geldaufwand. Hunderten Millionen, die man in Propaganda gesteckt hat, sind notwendig gewesen, um den Menschen davon abzubringen. Und das war eben der Test. Ja, also man hat im Grunde genommen auf diese Weise diese Testdurchführung gemacht. Wie kriegt man den Menschen dazu, alles zu opfern, indem man ihm Angst einjagt, ob das funktioniert oder nicht? Oder schafft der Mensch es, gegen diese Propaganda anzugehen und gegen all die, die von der Propaganda erfasst wurden? Das ist ja wie ein Erreger gewesen. Der hat ja im Grunde genommen alles abgeschaltet. Dieser Erreger hat ja sämtliche ethischen, moralischen Dinge abgeschaltet. Und das war der Test. Und insofern konnte man das an dieser Stelle schon sehr gut sehen. Wer also wusste, dass die Krankenhäuser leer waren, der hat ja innerlich schon auch diese Diskrepanz in sich selber hätte spüren können. Hier stimmt etwas nicht überein mit dem, was uns erzählt wird. Und spätestens zu dem Zeitpunkt konnte ein Mensch merken, ob er noch bei sich ist oder ob er schon von sich entrückt wurde. Und ich würde sagen, die Menschen, die jetzt heute immer noch das verteidigen, die hat man komplett, wenn sie nicht schon vorher entrückt waren, die hat man von sich selbst, von ihnen selbst entrückt. Das ist das, was wir jetzt gesehen haben. War das deine Frage? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
Ja, nee, passt, das passt. Und was ja auch interessant ist, ist, dann war ja auf einen Schlag diese Corona-Geschichte plötzlich raus aus den Medien und wurde dann nahtlos ersetzt durch eine unfassbare Kriegspropaganda, die ja bis heute, also gegen Russland, die ja bis heute immer schlimmer wurde und wo ja auch nach allen Regeln der Kunst gelogen, betrogen wird. Also bis hin, dass man behauptet, Russland plane uns anzugreifen und so weiter, was ja, wofür es ja auch null Indizien oder Anhaltspunkte gibt. Das heißt, diese komplette Massenmanipulation, die wurde ja weitergefahren, nur halt mit einem anderen Thema. Das war ja auch sehr interessant, ne?
Also das gut, dass du das sagst. Ich habe gerade gestern mich mit einem Soldaten unterhalten, der mir die Mitschriften beziehungsweise die Gedächtnisprotokolle seines Aufklärungsgesprächs, auf das ich gerade eben in diesem Fall schon mal angesprochen habe, vorgelesen. Und genau dieser Satz, er sollte sich im Februar 22, das war ja genau der Zeitpunkt, wo es zu diesem Kriegsbeginn kam. Und genau diesen Satz hat seine Impfärztin gesagt, weil er gesagt hat, ich fühle mich mit dieser Impfung nicht wohl und ich fühle mich auch irgendwie vom Staat verlassen und nicht richtig betreut. Und dann hat sie gesagt, also wir sind in dem Höhepunkt, also im Februar 22, als Omikron klargemacht hat, hier ist nichts mehr, außer positive Tests und viele Krankschreibungen und ein leichter Schnupfen und Geruchsverlust. Und sie hat dann gesagt, ja, springen Sie einfach, machen Sie es wie die anderen. Wir sind in der schlimmsten Zeit der Krise, der Pandemie. Der Russe steht vor der Tür. Die Chinesen werden bald nicht mehr liefern können. Es wäre sinnvoll, wenn Sie sich jetzt wenigstens solidarisch anschließen. Und außerdem haben Sie ja eine Pflicht. Das wird ja für Sie auch Konsequenzen haben. Das sagt eine Impfärztin. Daran sieht man mal, wie schlimm diese Propaganda ist. Erstens, jemanden überreden zu wollen, der in der Pflicht ist, das zu machen. Aber die hängen ja in dem Dilemma. Die Ärzte merken ja, wenn jemand sich nicht impfen lassen will. Und dann überreden die den. Und die Begründung war, der Russe steht vor der Tür. Also es ist wirklich, und jetzt haben wir ja 3 Jahre später, der steht ja offensichtlich immer noch vor der Tür und es ist irgendwie nichts passiert. Also der hat sich ja nicht gerührt, sodass also auch hier genau das Gleiche gilt wie schon zuvor. Wir haben eine Diskrepanz zwischen dem, was wirklich passiert und dem, was draußen medial erzählt wird. Das heißt also, im Grunde genommen wäre es für jeden einfach, der das jetzt hier heute hört, immer zu überprüfen, ist das, was man uns erzählt, in der Wirklichkeit auch so? Und am einfachsten ist es, wenn man einfach den Fernseher ausschaltet, ja, sich Räume schafft, in denen man sich mit Menschen unterhält, wo keine digitalen Endgeräte dabei sind. Das heißt also, dass man Treffen schlichtweg veranlasst, auch kulturelle Treffen, Diskussionstreffen, ohne irgendein Handy dabei zu haben, ohne irgendein elektronisches Gerät dabei zu haben. Also dazu zähle ich auch eine sogenannte Apple Watch oder diese Uhren, die im Grunde genommen auch die ganzen Funktionen haben. Die dürfen dann alle nicht mitgebracht werden. Und damit würde ich sagen, ist zu beginnen, damit man überhaupt nochmal die eigentlichen menschlichen Fähigkeiten beschützen kann und das nicht jetzt der Digitaleinzug wirklich allmächtig in das Leben der Menschen einziehen kann, ohne Kontrolle, ohne Schutz, ohne bemerkt zu werden. Das muss man ja auch sagen. Es wird ja im Grunde genommen von den Menschen so selbstverständlich mitgenommen, weil es ja irgendwie harmlos ist, ein Handy dabei zu haben. Aber das ist es einfach nicht. Und das muss man eben auch wissen. Also insofern kann ich nur daran appellieren.
Ja. Ja, was ist dein, wir sind ja jetzt gerade in einer sehr, sehr spannenden Zeit, wo wirklich sich sehr viel sehr schnell verändert und das, was wir so kennen, also was ja auch schon mit Corona angefangen hat, also die Welt, wie wir sie kennen, verändert sich rasant, sodass wir teilweise oder viele Menschen gar nicht so richtig hinterherkommen, ne? Also auch mit dem Thema KI, was du angesprochen hast, dass mittlerweile ganz viele Tätigkeiten von ChatGPT erledigt werden können, wo man eigentlich keinen Menschen mehr richtig braucht und so weiter. Wie schätzt du die aktuelle Situation ein und auch das, was jetzt so in diesem Jahr auf uns zukommt?
Naja, also wir sehen ja schon, eine Trennung zwischen den Menschen findet ja schon sehr massiv statt. Also diese Abspaltung, wie Walter von Rossum das schon gesagt hat, hat ja im Grunde in dem Moment begonnen, wo man illegale Zwangsmaßnahmen gegen die Menschen angewendet hat und Leute diskreditiert hat, die kritisch diese Sachen gesehen und auch beurteilt haben. Da hat die Abspaltung von Seiten der Regierungsstellen und der Medien und all denjenigen, die profitieren konnten und wollten, also zusätzlich, da hat die begonnen. Und diese Spaltung hat sich nicht aufgelöst. Also ich kenne kaum jemanden, der sich jetzt wieder ganz normal mit Menschen unterhält, wenn er in dieser Corona-Zeit kritisch gewesen ist. Das heißt also, Millionen Menschen sind voneinander abgespalten. Insofern sehe ich auch eine Zusammenkunft dieser Menschen in diesem Jahr nicht mehr und auch im nächsten Jahr sehe ich die nicht. Das heißt also, wir werden zumindest auf menschlicher Ebene keine Zusammenführung sehen, sondern wir werden immer mehr Menschen sehen, die sich untereinander verstehen, die müssen nicht unbedingt miteinander zu tun haben. Ja, auch wenn wir beide uns verstehen und über die Sachen reden können, so heißt das noch nicht, dass wir jetzt morgen eine Community aufmachen und zusammenziehen, sondern es heißt einfach nur, dass wir uns irgendwo treffen könnten, auch wenn wir uns jetzt noch nicht kennten, und könnten dann miteinander eine gute Zeit verbringen. Das ist also eine Art von Lebensstil, den wir führen und die andere Seite führt den nicht. Die andere Seite liebt eben die Konformität und lässt sich auf die Kontrolle ein. Die akzeptieren Überwachung, digitale Identitäten, Verhaltenssteuerung, medizinische und ökologische Regulierung werden für die als normal oder möglicherweise sogar notwendig angesehen. Die werden bei den Impfkampagnen mitmachen und so weiter. Ich kann gar nicht sagen, wie es deren Leben zerstören wird in der Zukunft. Denn ich sag mal so, wenn man jetzt nur unter Kontrolle lebt, dann macht das vielleicht psychisch was mit einem, aber es muss noch nicht zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, wobei ich das auch schon glaube. Also wenn man nicht kritisch ist, aber wenn man dann noch diese ganzen Medikamente und alles das, was einem aufgetischt wird und möglicherweise noch seine Kinder verliert, weil die in den Krieg müssen, ja, um dort verheizt zu werden, dann kann ich nur sagen, dann wird es diesem Teil der Gesellschaft doch durchaus sehr schlecht gehen. Aber diese Menschen werden natürlich alles versuchen, um die anderen, die eben freiheitsgewohnt und liebend und mit Selbstverantwortung und Wahrheit durch die Leben und Offenheit durchs Leben gehen, die werden sie natürlich versuchen zu identifizieren und werden versuchen, die eben ins Elend mitzuziehen. Ja, das ist im Grunde genommen unausweichlich. Das werden wir auch weiterhin sehen. Es wird aber nicht so offen geschehen, sondern es wird durch Denunziation geschehen oder durch Änderungen, die dann helfen, dass man leise und hintenrum denunziert. Ja, ich erinnere nur an die Kontrollmeldestellen von irgendwelchen Desinformationen und so weiter. All dieses Zeugs ist ja dazu geeignet, den Menschen so zu infiltrieren, dass er eben nicht mutig sein muss, sondern feige in seiner Konformität andere denunzieren kann, damit sie eben auch an den Futtertrog der Feigheit, der Sicherheit, der vermeintlichen, der digitalen Identität, der Verhaltenssteuerung und der medizinischen Zwangsmaßnahmen im Grunde genommen sich unterwirft. Das ist der Versuch, sodass es also durchaus anstrengend sein wird für die Menschen, die kritisch sind, aber auch natürlich sehr erbaulich, weil man durch das Ansehen der Wirklichkeit eine doch durchaus bemerkenswerte Lebenssituation erreicht, die vielleicht gar nicht so erwartet gewesen ist. Also ich denke mal, früher gab es so viele Menschen nicht, die das sich ansehen durften. Also dieses schräge Bild von Menschen, die gar nicht merken, dass sie verarscht werden, sage ich jetzt mal auf Deutsch, und glauben, das, was sie da machen, sei alles richtig. Und man hat aber alle Fakten und Daten und Wirklichkeit in der Hand und sagt, guck doch mal da raus, kannst du es nicht sehen? Und dieses faszinierende Erlebnis erleben zu dürfen, ist natürlich auch was Besonderes. Also so muss man es bewerten, weil wir haben ja nur das und wir können ja nicht irgendwie daran vorbei im Moment. So, und dann stellt sich halt die Frage, ob, wenn es dann auch zu wirklichen Zwangsmaßnahmen in der Privatsphäre, in medizinischen Aufforderungen, Dauerimpfprogramme und was immer die sich da noch ausdenken könnten, wenn es dazu kommt, ob man dann irgendwie überlegt, in andere Länder zu gehen. Und dann stellt sich ja die Frage immer wieder, welche Länder wären das? Ja, das muss man ja dann genau überlegen. Und da fällt mir eigentlich nur ein, ich würde jetzt nicht weggehen aus Deutschland, weil ich der Meinung bin, dass ich, wenn ich woanders hingehe, und da kannst du ja gleich mal was zu sagen, du bist ja eigentlich ursprünglich auch in Deutschland aufgewachsen, denke ich, dass ich der Meinung bin, wenn man in einem Land, wo man aufgewachsen ist, wenn man da weggeht, dass man dauerhaft und immer für sein ganzes Leben eine gewisse Kraft hat, die einen immer wieder im Gedanken dahin treibt. Also das Heimweh nennt man das ja, glaube ich. Und das ist es mir nicht wert, in ein anderes Land zu gehen, wo ich keine Wurzeln habe. Und die Wurzeln sind ja das, was wir haben. Das sind unsere Ahnen, unsere Vorfahren, die hier möglicherweise lange gewesen sind und die auch hier begraben sind und die im Grunde genommen uns hier halten an der Stelle, wo wir sind. Also so sind wir. Wir sind eben keine Weltbürger. Das sind wir nicht. Das werden wir auch nie werden, weil wir auch durch unsere Sinne, die wir haben, auch nur die Dinge um uns herum üblicherweise betrachten und beobachten können und die auch bewerten können. Und alles das, was eben darüber hinausgeht, über die Medien, ist eine völlige Überflutung und entzieht sich unserer Bewertungsmöglichkeit. Und deswegen ist es natürlich auch so, du verlierst ja auch deine Sprache nicht, deine Muttersprache verlierst du ja nicht. Du sprichst ja auch gerne Deutsch und da, wo du bist ja in einem anderen Land, in dem man eine andere Sprache spricht, wirst du ja nie so zu Hause sein, wie du es hier warst, sodass du natürlich auch diese Verbindung nach Deutschland pflegst und daran kann man das ja schon gut sehen. Aber wenn ich das jetzt mal außen vor lasse, würde ich zunächst einmal sagen, auch wenn ich da jetzt keinen besonderen Antrieb hätte, wäre die Schweiz wegen ihrer starken Tradition von Bürgerrechten und der direkten Demokratie, wobei die ja auch durch Propaganda beeinflussbar ist, ein gewisser Schutz bestünde. Oder in Island, ja, die haben ja eine isolierte Lage und eine hohe Eigenständigkeit. Man hat in dieser Bankenkrise gesehen, was die gemacht haben. Dafür sind sie zwar abgestraft worden, aber einige wenige Menschen könnten nach Island auswandern, wenn man das will. Oder Norwegen, die respektieren die Bürgerrechte. Da ist es recht wohlhabend, wenig Druck zur Digitalisierung im Alltag. Also man könnte was machen, aber die sind halt auch sehr anfällig für die globale Klima- und Digitalagenda. Also da muss man auch aufpassen. Teile von Österreich würden gehen. Ja, aber so grundsätzlich mittlere Chancen wären vielleicht in den USA zu suchen, in bestimmten Bundesstaaten wie Texas, Florida, South Dakota, Idaho, Tennessee. Da gibt es eine starke Abwehr gegen zentrale Kontrolle. USA aber als Ganzes bleibt innerlich natürlich zerrissen. Kanada, kleinere Region, Teile von Alberta vielleicht. Mexiko ist die staatliche Kontrolle schwächer. Viele Regionen leben noch relativ autonom. Costa Rica, naja, da weiß ich nicht, ob ich das wirklich empfehlen würde. Und die schlechtesten Chancen, wo viel Kontrolle jetzt entsteht oder schon da war, sind die EU-Zentralstaaten, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Und die haben halt eine starke Bindung an die WHO, an die EU-Digitalagenda, an Klima- und Sozialkreditprogramme und so weiter. Das ist ja alles da und schlechte Aussichten sind auch in Australien und Neuseeland. Die haben ja in Corona schon gezeigt, wie rasch man Grundrechte abschafft. Das ist ja einfach so in einem Handstreich. Und Kanada natürlich auch im zentralen Trudeau-Regierung hat ja auch die Freiheitsrechte massiv beschnitten. Das haben wir ja gesehen. Also
Ja, ne, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also es gibt auch, ich kenne auch Leute, die planen, nach Russland auszuwandern zum Beispiel. Aber gut, das ist nochmal ein ganz neues Thema für sich. Lieber Tom, ich danke dir für all die Informationen, die du mit uns geteilt hast. Also ich habe wirklich, auch das mit Bergamo, das fand ich nochmal wirklich sehr, sehr interessant, weil ich das in der Form nicht wusste. Ich dachte tatsächlich, dass die Zahlen gefaked sind. Aber ja, also auch finde ich wirklich auch bemerkenswert, dass du da hingefahren bist und dir das Ganze vor Ort angeschaut hast, weil das ist ja das Einzige, wie wir uns wirklich ein Bild machen können, wenn wir irgendwo vor Ort sind. Danke für deine Aufklärungsarbeit und danke für deine Klarheit, deine Analysen, die du in die Gesellschaft bringst. Und weiterhin ganz viel Freude im Norden wünsche ich dir.
Ja, danke schön. Also ich hätte natürlich gerne noch mal ganz kurz gehört, wie es mit dem Stromausfall war. Also das hätte ich gerne noch mal, du hast ja vor unserem Gespräch mal kurz darüber berichtet. Das ist für alle interessant. Vielleicht sagst du da noch mal kurz was zu, weil es mich auch interessiert, wenn wir unseren Stromausfall haben.
Ja, also es kam halt wirklich, wie man das sich so vorstellen kann, es kam halt ganz plötzlich, also von mittags war plötzlich der Strom, ich war gerade im Zoom-Call mit meinem Bruder und Selina, die Operations von Regenbogenkreis leitet. Und plötzlich war ich dann halt weg, ne, weil einfach der Strom weg war. Und das kommt hier schon immer mal wieder vor. Also es war irgendwie jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, aber es hat sich irgendwie anders angefühlt.
Ja.
Es hat sich irgendwie, es war ein anderes Gefühl da. Und dann kam ein Postbote vorbei. Und der hat,
was meinst du mit, das hat sich anders angefühlt? Das musst du mal versuchen.
Hat sich irgendwie so angefühlt, als ob das was Längeres ist, was Größeres.
Also wie wusstest du das?
Ist einfach eine Intuition. Es war einfach eine Intuition. Und dann kam also ein Paketbote vorbei und der meinte, Spanien, Portugal, Frankreich, überall ist der Strom weg. Ne?
Ja.
Und dann hat man von so ein paar Leuten noch gehört, die ich getroffen habe, ja, und man redet von 2 bis 3 Tagen oder von einer Woche, also es ist noch richtig lange so geht. Und ich habe dann erstmal praktisch mein Material, mein Notmaterial rausgeholt, also Solarpaneele mit dem Notstrom, also mit der Powerstation. Und habe das erste Mal das dann eben, ne, die Powerstation mit den Solarpaneelen geladen und damit dann den Kühlschrank betrieben und halt den Router, sodass ich eben noch Internet hatte. Und interessanterweise war der Mobilfunk war komplett weg. Und dann war es so, dass halt gar nichts mehr ging. Das heißt, also dadurch, dass der Strom überall weg war, konntest du, es gab noch ein paar Supermärkte. Die Supermärkte hatten Notstromaggregate und dann Tankstellen und alles andere war halt zu. Das heißt, du konntest keinen Sprit mehr kaufen. Dann war ich in einem Supermarkt, da gab es kein Trinkwasser mehr. Und im anderen Supermarkt gab es dann nur noch die letzten Reste. Das waren so kleine Mini-Flaschen, also die größeren, also 5 Liter, 1 Liter, waren schon alle weg. Und das war schon sehr interessant, vor allen Dingen, weil eben parallel der Mobilfunk halt auch nicht funktioniert hat. Und dann natürlich, klar, Wasserversorgung ist ja auch vom Strom abhängig. Das heißt, es kam dann auch kein Wasser mehr.
Also es kam aus deiner Leitung kein Wasser mehr?
Ja, klar. Also Wasser
gab es auch nicht mehr. Und die Klospülung ging auch nicht mehr, richtig?
Gar nichts, gar nichts. Ne? Abwasser, Wasser. Und dann am Ende war, also gestern Abend, dann war das Internet auch noch weg. Also dann kam auch kein Internet mehr über meinen Router. Und das war so echt interessant, weil hätte ja keine Möglichkeit mehr gegeben, noch zu kommunizieren mit irgendjemandem. Ich hätte ja noch nicht mal den Menschen in Deutschland oder meinen Mitarbeitern sagen können, hey, ich bin jetzt offline, versuche Entscheidungen alleine zu treffen. Selbst das hätte ich ja nicht mehr kommunizieren können.
Ja.
Und und dann ist aber dann plötzlich mitten in der Nacht, als wir im Bett lagen, ist plötzlich alles wieder angegangen. Und seitdem haben wir wieder eben Strom und Wasser und so weiter. Aber das war sehr interessant, weil vor allen Dingen, wenn man sich mal bewusst macht, das könnte ja, wenn das ein bisschen länger gehen würde, was dann passieren würde. Ne? Also ich meine, die ganzen Lebensmittel würden verderben, weil alles, was gekühlt ist, würde nicht mehr funktionieren. Das ganze die eingefrorenen Lebensmittel würden verrotten. Das Abwasser würde nicht mehr funktionieren, die Leute hätten keine Wasserversorgung mehr.
Ja, Moment, da gehst du jetzt so ganz schnell rüber. Das ist ja einer der unangenehmsten Teile, wenn man auf Toilette geht und man kann nicht mehr abziehen. Was passiert denn dann da? Ja, also in Mietwohnungen zum Beispiel wird es ja eine Katastrophe werden, weil die Leitungen werden im Grunde genommen alle verstopfen, das ist ganz klar, weil kein Wasser mehr kommt und alle haben nochmal versucht, irgendwas zu machen, aber es wird nicht mehr weiter transportiert in den Leitungen. Das ist eine riesenschlimme Sache und dann irgendwann am zweiten und dritten Tag muss man ja wieder auf Toilette. Und also unabhängig jetzt mal vom Wasserbedarf, den man sonst hat, aber man muss ja auf Toilette. Und dann ist die Frage, wie geht das denn los? Gehen dann Millionen Menschen auf die Straße und verrichten dann ihre Geschäfte dort? Und was kann man tun? Ja, also dazu kann ich nur sagen, da gibt es so Plastik-Sitztoiletten, die man sich bestellen kann, wo man dann mit Tüten irgendwie, man kann da sicherlich auch Konstruktionen basteln. Aber wie habt ihr das denn gelöst? Ist jetzt eine sehr intime Frage, aber war so, das schon ein Problem?
Wir hatten unsere zum Glück volle Gießkannen im Garten und die haben wir dann.
Wieso hattet ihr die?
Achso, ja, wir haben einen kleinen Garten und da wässern wir halt und zum Glück hatten wir unsere Gießkannen alle voll und dann haben wir halt die Gießkannen ins Haus genommen und haben halt die Gießkannen zum Spülen benutzt. Ne?
Also ihr wart gar nicht vorbereitet, ne?
Nein, natürlich nicht. Natürlich.
So, das ist interessant, weil das sagt den Menschen ja auch, ihr kriegt keine Warnung vorher. Das wird einfach passieren. Und wir haben es ja beim WEF gesehen, dem World Economic Forum, die haben ja darüber sinniert, dass es Stromausfälle in großem Maße gibt. Ich denke, jeder sollte jetzt mal überlegen, was er zu Hause vorbereitet haben soll. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, wenn die Bundesregierung in ihrer Krisenvorsorge den Menschen sagt, sie sollten für 14 Tage gerüstet sein. Ich sage, Wasser ist ganz wichtig, Energieversorgung, ja, okay, man kann die Energieversorgung so ein kleines Aggregat, das man mit Solarpanel laden kann, das kann man verwenden, ich sag mal, vielleicht um Kaffee zu kochen oder also kochen ist ja auch schon schwierig, weil das schon möglicherweise 1000 oder 2000 Watt zieht, dafür braucht man auch schon ein Gerät, dass das dann
da wär's
auch
natürlich hergibt. Sinnvoll, eben ein Gasherd zu haben, ne? Aber das ist natürlich, es ist natürlich ein weites Feld, wo man viel zu sagen kann. Auf jeden Fall macht es total Sinn, also für solche Fälle vorbereitet zu sein. Ich werde auch nochmal ein paar Stories oder nochmal ein Video dazu machen. Also was man im Einzelnen beachten sollte. Aber interessant ist, das mal wirklich zu erleben, und zu fühlen und da drin zu sein. Und auch da war auch eine relativ starke Angstenergie im Feld, ne? Weil alle in dem Moment machen sich ja das erste Mal die Menschen Gedanken, okay, was passiert, wenn das jetzt bleibt? Was passiert, wenn der Strom nicht wiederkommt? Weil dann wird es eine echte Katastrophe.
Ja.
Heftig, ne? Und wir sind ja total abhängig von irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Stromversorgern, die wir nicht kennen. Und wir wissen nicht, was da passiert oder nicht passiert. Wir haben keinerlei Einfluss darauf. Und deswegen ist auch jetzt in Bezug auf unser Leben ist eine weitestgehende Autarkie ist einfach sehr, sehr sinnvoll. Also ein Freund von mir, der lebt, hat ein Permakulturgrundstück und der hat eben alles, er hat sein eigenes Wasser, er hat seinen eigenen Strom, er hat sein eigenes Gemüse und sein eigenes Obst und der hat davon gar nichts mitbekommen. Das ist eigentlich, das kann natürlich nicht jeder so leben, aber es ist, finde ich, schon sehr beruhigend zu wissen, dass du ein Projekt hast, wo du einfach, es ist völlig egal, was im Außen passiert, du hast einfach alles, was du brauchst.
Das ist total cool. Also ich bedanke dir ganz herzlich, dass du mir da nochmal einen Einblick gegeben hast. Und ich glaube, für jeden, der zusieht, ist das auch nochmal eine ganz hervorragende Ergänzung dessen, was wir gesprochen haben. Es ist notwendig, diesem Digitalen immer mit einem Ausweg zu begegnen, denn das Digitale wird uns eher tendenziell verschlechtern als verbessern. Absolut. Es gibt auch viele Vorteile, aber du hast ein schönes Beispiel erlebt, also hervor. Hast du Fotos gemacht, nur mal so als letzte Frage von mir?
Ja, so habe ich gemacht, ja.
Also so im Supermarkt und so, was da los war und so, ach genial, die musst du mal veröffentlichen, da musst du mal zeigen.
Hab ich heute noch vor.
Alles klar, das schaue ich mir gerne an. Okay, ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Einladung, lieber Matthias.
Danke dir, lieber Tom. Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Danke für eure Unterstützung und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Bis dann. Ciao.